Gerne, Herr Vorsitzender, ich möchte mich bei Ihnen, Herr Magister Lesacher, auch für die Vorstellung bedanken und dafür, dass Sie unser Gespräch leiten. Und ich möchte noch einmal sagen, es macht mir Freude, mit Professor Zulehner wieder einmal, würde ich sagen, auch wenn das schon sehr lange alles zurückliegt, ein Gespräch zu führen. Trotz Corona oder vielleicht gerade wegen Corona, wo wir ja einen besonderen Gesprächsbedarf haben. Nun gleich zum Thema Sozialdemokratie in der Krise. Und natürlich werden wir da auch über die Situation der Unterprivilegierten, der Benachteiligten sprechen, so wie Sie das getan haben. Ich würde, wenn man von Sozialdemokratie in der Krise spricht, unterscheiden zwischen der Sozialdemokratie als Idee, als Entwurf eines Gesellschafts und daher auch eines Menschenbildes einerseits und der Sozialdemokratie als politische Bewegung, als Partei, als Teil des politischen Spektrums andererseits. In einem Buch unter dem Titel Positionen und Perspektiven, ich kann es herzeigen, habe ich Ende der 70er Jahre versucht, meine persönliche Definition von Sozialdemokratie, meine Vorstellung von der Sozialdemokratie zu definieren. Und das ist mir immer noch ein Leitfaden und daran halte ich immer noch unverrückt fest. Ich habe damals geschrieben, wer leidet, wenn andere leiden, wer nicht nur das Ich sieht, sondern auch die vielen Du, aus denen sich unsere Gesellschaft zusammensetzt, wem die unleugbare Verschiedenheit zwischen den Menschen den Blick für die mangelnde Rechtfertigung vieler Ungleichheiten in unserer Gesellschaft nicht verstellt hat, wer die Freiheit nicht als das Recht des Stärkeren begreift, sondern als Recht, das aus der prinzipiellen Gleichwertigkeit der Menschen erfließt, wem Toleranz nicht als Schwäche erscheint, sondern als Ordnungsprinzip für das Zusammenleben unterschiedlicher Individuen, wer die Wechselwirkung zwischen Mensch und Gesellschaft erkennt und daher entschlossen ist, die Gesellschaft menschlicher zu gestalten, und wer daher, um die Sprache des vorigen Jahrhunderts zu verwenden, bereit ist, ich zitiere Marx, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, verächtliches Wesen ist, gleichzeitig aber die Lektion des 20. Jahrhunderts gelernt hat, wonach der Zweck die Mittel nicht heiligt, der ist Sozialist. Und wenn das nicht ist, dann trennt uns wahrscheinlich nichts Grundsätzliches, sondern Spezifisches. So habe ich mein Bild von Sozialismus und Sozialdemokratie im Kopfe. Und ich glaube, dass diese Idee, so wie ich sie jetzt versucht habe zu beschreiben, keineswegs in einer Krise ist. Im Gegenteil, ich halte sie für genauso relevant wie zur Zeit von Viktor Adler oder Otto Bauer oder Bruno Kreisky. Wir müssen ja auch die historische Entwicklung sehen, die eigentlich immer von Krisen begleitet war, weil eine krisenfreie Gesellschaft haben wir noch nicht erfunden. Die Situation ist ja so, dass die sozialdemokratische Idee von einem humanistischen Menschenbild geprägt ist, von der Aufklärung beeinflusst wurde und von der Erkenntnis, dass jeder gesellschaftlichen Organisation die Tendenz zur Akkumulation von Macht innewohnt, die im Sinne der Gleichwertigkeit aller Menschen und im Sinne demokratischer Prinzipien gebremst und bekämpft werden muss. Etwas anderes, und das ist die zweite Perspektive, ist die Sozialdemokratie als politische Bewegung, als Mitbewerber im politischen Wettbewerb. Diese Sozialdemokratie ist, so wie alle anderen politischen Bewegungen auch, natürlich vor Krisen nicht gefeit. Ich würde sagen, die Entwicklung der Sozialdemokratie war immer auch eine krisenhafte, so wie auch die Entwicklung anderer politischer Bewegungen. Das beweist uns ein kurzer Blick in die Geschichte. Die Gründung der Sozialdemokratie in Hainfeld vor mehr als 130 Jahren war in einer krisenhaften und schwierigen Umgebung. Die Sozialdemokratie, Viktor Adler ist dutzende Male im Gefängnis gesessen, weil er gegen diese und gegen jene Rechtsvorschrift verstoßen hat. Und dennoch ist die Sozialdemokratie 30 Jahre nach ihrer Gründung, also 1919, bereits stärkste Partei in der Nationalversammlung gewesen. Dann hat sich die Krise wieder verstärkt durchgesetzt. Ich rekurriere auf die 30er Jahre, auf 1934 und natürlich ganz besonders auf die Zeit des Faschismus, ehe es 1945 wieder eine Wiedergeburt gegeben hat und Sozialdemokraten und Konservative dieses Land aufgebaut haben, auch nicht krisenfrei. Und momentan, bei den letzten Nationalratswahlen, vor etwas mehr als eineinhalb Jahren, haben wir Auswirkungen stark gespürt, dass beide große Regierungsparteien, Sozialdemokraten und ÖVP, im Verhältnis zu den ersten 20 Jahren nach Gründung der Republik doch beträchtliche Einbußen erlitten haben. Lange Zeit war die SPÖ vor der ÖVP. In jüngster Zeit ist die ÖVP mit 37% der Stimmen vor den Sozialdemokraten und vor den Freiheitlichen gelegen. Und das Zwei-Parteien- oder Zweieinhalb-Parteien-System in Österreich hat sich zu einem Fünf-Parteien-System entwickelt. Das hängt damit zusammen, dass die Stammwählerpotenziale deutlich kleiner geworden sind, was wiederum damit zu tun hat, dass die großen klassischen homogenen Bevölkerungsschichten, Arbeiter, Unternehmer, Bauern, dass die unglaublich differenziert geworden sind, dass sich die in eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppierungen ausgeprägt haben und dass die Volatilität im Wählerverhalten damit wesentlich zugenommen haben. Jetzt stelle ich die Frage, kann man das als Krise der Sozialdemokratie bezeichnen? Ja und nein. Ich persönlich bin bei der Verwendung des Wortes Krise sehr zurückhaltend, jedenfalls zurückhaltender als andere. Wir sind so rasch bei der Hand mit der Krise der Demokratie, der Krise der EU, der Krise der Sozialdemokratie, der Krise des Rechtsstaats, der Krise der Marktwirtschaft und so weiter. Wenn wir jeden Teil der Gesellschaft, der mit Problemen zu kämpfen hat und dem neue Aufgaben gestellt sind, als in der Krise befindlich betrachten, dann leben wir in einer permanenten Krisengesellschaft und wir entwerten diesen Begriff. Und das, glaube ich, kann man nicht tun. Aber eins ist natürlich richtig. Die Sozialdemokratie muss Einfluss auf die Gesellschaft heute mit mehr anderen Kräften teilen, als das vor 30 oder 40 oder 50 Jahren der Fall war. Und wenn man das 20. Jahrhundert manchmal pauschal als das sozialdemokratische Jahrhundert bezeichnet hat, weil in diesem Jahrhundert die Sozialdemokratie von einer Außenseiterbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem zentralen Faktor der Politik wurde und die Gesellschaft in vielen Bereichen stark beeinflusst hat, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass das oder für geradezu sicher, dass das 21. Jahrhundert nicht neuerlich als sozialdemokratisches Jahrhundert in Erscheinung treten wird. Aber nicht deshalb, weil die eingangs geschilderten Grundwerte an Relevanz verlieren, sondern weil sie in wachsendem Ausmaß zu unverzichtbaren und unbestrittenen Elementen unserer gesellschaftlichen Strukturen geworden sind. Ich muss nur darauf verweisen, wie umstritten und umkämpft verschiedene Reformen in der Zeit Kreiskys vor 50 Jahren waren, im Strafrechtsbereich, im Familienrecht, im Bildungsbereich, im Schulbereich, im Universitätsbereich, im Sozialbereich und so weiter. Und wie sehr diese Reformen eigentlich heute weitgehend zu selbstverständlichen Bestandteilen unserer Gesellschaft wurden und weitgehende Unbestrittenheit erlangt haben. Mein Befund lautet daher, die Sozialdemokratie ist eine zeitgenössische Bewegung, die in ihrer konkreten Ausprägung in der Industriegesellschaft entstanden ist und die Weiterentwicklung der Industriegesellschaft zu den heutigen gesellschaftlichen Strukturen stark beeinflusst und mitgeprägt hat. Ihre Grundidee beruht auf der Würde des Menschen und auf der Gleichwertigkeit aller Menschen. Und ihre Antriebskräfte hat sie in der Artikulierung der Bedürfnisse, die den Benachteiligten unserer Gesellschaft zu helfen und diese zu unterstützen. Aber da die Industriegesellschaft in weiten Bereichen und in weiten Teilen der Welt von neuen Produktionsformen abgelöst wird, ist es Aufgabe und ist es notwendig für die Sozialdemokratie, sich diesen neuen Entwicklungen anzupassen. Das ist ein schwieriger Prozess, ein notwendiger Prozess, ein Prozess, der auch die politischen Formen und Erscheinungsformen verändert, aber der die Relevanz der Grundwerte der Sozialdemokratie nicht beeinträchtigt. Und es wird immer die Aufgabe der Sozialdemokratie sein, für Menschenrechte, für die sozial Schwächeren, für die Benachteiligten einzutreten. Und mein letzter Satz: Ich glaube, dass die sogenannte klassenlose Gesellschaft immer eine Utopie sein wird und bleiben wird. Aber die Existenz dieser Utopie ist notwendig, um die Realität so nahe wie möglich immer wieder und immer aufs Neue und trotz vieler Rückschläge an dieses Ziel, an dieses Ideal heranzuführen. Die Krise der Sozialdemokratie ist Ausdruck der Dynamik unserer Gesellschaft, wird aber die Werte, um die sich die Sozialdemokratie bemüht, nicht beeinträchtigen. Das wäre die von mir erwünschte Einleitung und ich freue mich sehr, darüber zu diskutieren und Gedanken auszutauschen. Vielen Dank.
Ja, Dr. Fischer, vielen Dank auch von meiner Seite für dieses prägnante, aber auch sehr gehaltvolle Statement. Ich glaube, dieser Konflikt oder diese Spannung zwischen Idee, Grundwerte, Menschenbild auf der einen Seite und konkreter Bewegung, konkreter Umsetzung auf der anderen Seite, das wird dann sicher im Gespräch dann auch noch beschäftigen. Ja, dann darf ich Paul-Michael Zulehner bitten, der sich jetzt schon optisch eingeschaltet hat, auch das Mikrofon einzuschalten und um sein Statement.
Ja, danke noch einmal. Auch mit Spannung zugehört, was Heinz Fischer gesagt hat. Ich habe mich fast wie bei einer Beschreibung meiner eigenen katholischen Kirche gefühlt, weil wir versuchen auch das Evangelium auf der einen Seite und die Kirche auf der anderen Seite zu halten. Jetzt haben wir einen Papst, der übersiedelt gerade von der Kirche ins Evangelium. Also wir haben diese Spannung zwischen der Idee und der jeweiligen Realisation der Idee in der jeweiligen Zeit ständig. Ich schließe mich auch dem Vorredner an, dass das Wort Krise untauglich ist. Und zwar für mich auch deswegen, wenn man es nicht als Entscheidungswort nimmt, Krinein, ich unterscheide etwas, dann kann man das tauglich finden, das Wort. Aber Krise wird auch in unseren innerkirchlichen Disputen meistens dazu verwendet, um sozusagen jede Entwicklung abzublocken, die in die Zukunft geht und den alten Bestand zu wahren. Darum findet man das Krisengerede mehr bei den traditionell ausgerichteten Leuten in unserer Kirche. Ich beobachte ein drittes auch noch, aber das geht jetzt schon ein bisschen an den Rand des Referates meines geschätzten Vorredners. Wie gehen wir denn dann um in einer solchen kritischen Situation, wo sicherlich aufgrund der Veränderung der allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen eine Transformation zumindest der Organisation vonnöten ist. Und ich habe so den Eindruck, bei meiner Kirche, ich lasse jetzt mal die Parallele zur Partei offen, wir glauben, wir meistern diesen Übergang, wenn wir die Organisationsstrukturen verändern. Und da bin ich nicht ganz sicher, ob wir es auf diesem Weg schaffen werden. Ich versuche jetzt in meinem Statement ein bisschen auf die Hintergründe einzugehen, um noch einmal zu präzisieren, worauf es in der nächsten Zeit, die vor uns liegt, ankommt. Ich gestehe gerne, dass ich angesichts der Entwicklung der Sozialdemokratie ja nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, das sollten wir vielleicht auch noch gemeinsam im Blick haben, Herr Fischer, dann könnten wir sagen, wir brauchen, das ist meine Hypothese jetzt, angesichts der Herausforderungen, mehr Sozialdemokratie, als wir zurzeit haben. Das ist eine überraschende These vielleicht, aber ich will das erklären, warum mir das so plausibel zu sein scheint, dass wir zurzeit ein Defizit an praktizierter Sozialdemokratie haben. Und ich bitte Sie jetzt um kleine Geduld noch. Ich will meinen Bildschirm noch kurz freigeben und gehe zu meiner Präsentation. Ja, hier ist sie auch schon. Und ich teile sie und ich hoffe, Sie sehen jetzt auch schon meine Präsentation. Der Einstieg ist natürlich dem heutigen Ereignis gezollt, ob er schon weg ist. Der ist jetzt also schon weg, der genannte Präsident. Und wir haben jetzt einen neuen, wo wir hoffen, dass es gut vorangeht. Der Untertitel für meine kurzen historischen und fachlichen Ausführungen heißt, wir haben einen Wandel von einer alten zu einer neuen sozialen Frage. Und wir würden jetzt gesellschaftliche Kräfte mit den alten Traditionen und Werten brauchen, die mit diesen neuen Mega-Challenges fertig werden. Das kann man relativ kurz historisch erklären, wie das gegangen ist und gelaufen ist. Das war ja zunächst in der Geburtsstunde. Das hat in Österreich mit Heinfeld zu tun, aber in der gesamten europäischen Szene mit Karl Marx, mit Friedrich Engels, mit dem Parteitag in Gotha, mit der Gründung der deutschen Sozialdemokratie, die ja früher dran war und wo die österreichische übrigens sehr viel gelernt hat. Da ist diese alte soziale Frage entstanden, weil es hat sich der Zugang geistig zur Welt geändert. Wir haben neue Produktionsmittel, das ist jetzt sozusagen das kleine Einmaleins des Entstehens dieser Krise. Ich nenne das nur deswegen, weil ich dann die Parallele ziehen werde zum Entstehen der neuen sozialen Krise. Wir haben natürlich aufgrund der technischen neuen Möglichkeiten eine starke Veränderung im sozialen Bereich, das Entstehen der Nationalstaaten, der Klassengesellschaft, der Abwanderung vom Land, der Auflösung und Krise der ständischen Gesellschaft, die Proletarisierung breiter Bevölkerungskreise. Und es gibt dann eben diese politische Dimension des Entstehens der sozialen Frage, aus der heraus wurde sie geboren. Und wir werden natürlich auch sehen gleich in der nächsten Übersicht, dass da viele Kräfte sich beteiligt haben. Aber um das Ergebnis vorwegzunehmen, wir haben eine Meisterleistung eigentlich weltweit gemacht, im Zusammenspiel, auch in Auseinandersetzungen und in revolutionären Vorgängen innerhalb der Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft gegründet, wo im Grunde genommen die bedrohlichen Elemente der Gesellschaft zumindest ja, theoretisch und für viele sehr praktisch unter Kontrolle gebracht worden sind. Wir haben das, was auch das Kernanliegen nicht nur des Evangeliums, sondern auch der Sozialdemokratie ist, Solidarität so organisiert, dass alle großen bedrohlichen Situationen für die Menschen, ob das jetzt alt werden, ob das Arbeitslosigkeit oder Unfall ist, wir arbeiten übrigens gerade am Pflegebereich, der uns heftig ins Haus steht und wo wir noch nicht den Sozialstaat genügend entfaltet haben, das ist uns gelungen und die Welt könnte uns eigentlich darum beneiden. Obamacare in Amerika ist ja ein erster zaghafter Schritt, einen Sozialstaat europäischen Formats aufzubauen, aber es ist sehr schwierig geworden. Die drei Kräfte, die hier eine Rolle spielen, nenne ich jetzt einmal ganz simplifizierend. Es ist ein Wechselspiel zwischen Freiheit, Gerechtigkeit und einer Balance zwischen beiden. Also wir haben den Lösungsversuch des Liberalismus, der gesagt hat, und da gibt es bis heute die Trickle-Down-Theorie, man muss die Wirtschaft nur so reich machen, dass sie gar nicht mehr anders kann, als die Armut selber zu überwinden. Und viele Leute wie Schellhorn und andere in Österreich, die vertreten ja diese Theorie. Der Papst ist da ziemlich dagegen, weil er sagt, funktioniert nicht, aber die setzen darauf. Also, dass man aufgrund der Freiheit die Probleme der Gesellschaft lösen kann. Nur basierend auf der Freiheit. Und man lässt sozusagen das Thema Gerechtigkeit hinten nach. Das hören wir jetzt auch wieder. Man muss die Wirtschaft stärken. Dann werden wir sozusagen die sozialen Probleme lösen können. Das ist unser Credo, unser ständiges, das man vor allem bei den Neos findet. Aber alle haben natürlich auch das Gefühl, sie müssen dann etwas zu den Schwächeren dazu sagen. Aber sie stehen dann in der zweiten Reihe. Und wir werden sehen, es in der zweiten Reihe treffen sich dann die Verlierer, die Sozialen, mit anderen Verlierern, die wir in der Welt auch noch haben. Der Sozialismus setzt natürlich auf Gerechtigkeit primär. Wir finden diese Rede heute sehr stark und sehr kompetent, auch im Gewerkschaftsbund. Dann muss man, glaube ich, auch noch mitbedenken in unserer heutigen Abenddiskussion, dass das sozusagen, so wie die Laienbewegungen in der Kirche, der Gewerkschaftsbund, ein bisschen der verlängerte Arm der praktischen sozialdemokratischen Praxis gewesen ist in der Zeit. Und wir haben dann natürlich die christlich-soziale Bewegung, der sich die ÖVP verdankt, aber mit der sie offenbar heute ideologische Schwierigkeiten hat, zumindest wenn man den Diskussionen folgt. Das ist die christlich-soziale Bewegung, die ja damals in Österreich auch einen relativ starken Beitrag geleistet hat, in guter Relation zum Beispiel mit religiösen Sozialisten. Da hat es Überschneidungen gegeben, während dann später, als die Sozialdemokratie sich mit dem Liberalismus in sozusagen im Streit mit den Kirchen kulturpolitisch verheddert hatte, da ist es dann dazu gekommen, dass diese Bündnisse zwischen den christlichen und den religiösen Sozialisten ziemlich historisch belastet waren. Das Ergebnis habe ich schon gesagt. Aber jetzt noch abschließend zu dieser alten sozialen Frage. Warum waren wir so erfolgreich? Und da sagt heute die Theorie, das hat zwei Quellen, weil wir haben im Grunde genommen in dieser Zeit unseren europäischen Erfolg aufgebaut auf der Ausbeutung anderer Kontinente. Also das Megathema heute der Aufarbeitung des Kolonialismus und des Preises, warum die armen Regionen der Welt heute so arm sind, während es dann einen reichen Speckgürtel im nordatlantischen Bereich gibt. Das hat etwas mit unserer Erfolgsgeschichte zu tun. Und es gibt ja heute Leute in der Kolonialisierungstheorie in Afrika, wenn ich meine Kontakte gut nütze hier in Uganda, in Nigeria, die sagen, wir holen uns jetzt eigentlich zurück, was uns gestohlen worden ist. Das ist auch eine interessante Theorie, die ziemlich marxistisch übrigens daherkommt und wahrscheinlich sehr viel Realität an sich hat. Und der zweite, wo wir ausgelagert haben unseren europäischen Erfolg, das ist die Natur. Wir haben alle ökologischen Kosten der Natur aufgelastet und die Wirtschaft ist gewachsen ohne ökologische Verantwortung, muss man mehr oder minder sagen. Und so verstehen wir, warum wir heute diese zwei großen Themen haben, nämlich die Migration und die ökologische Frage als zusätzliche Frage zu den traditionellen sozialen Fragen. Ich gehe nochmal zurück jetzt und sage, wie entwickelt sich daraus und warum und unter welchen Bedingungen die neue soziale Frage? Und das scheint mir wieder parallel zu laufen. Wir haben eine neue naturwissenschaftliche Machbarkeit, ein Nützlichkeitsdenken, ein Zugriffsrecht des Menschen auf die Natur. Das hat sich sehr abgezeichnet, auch in der deutschen Philosophie bei Fichte und anders, wo man gesagt hat, die Natur und die Güter der Natur, die sind zur Verfügung für den Menschen, aber er braucht darauf nicht Acht geben. Zweitens aber jetzt, wieder wie in der Zeit der Industrialisierung, diese neue technische Revolution der Informatisierung, im Gefolge dann die Digitalisierung und die Roboterisierung. Wir haben damit eine massive neue soziale Frage, die hängt dann zusammen mit der Globalisierung, mit einer Weltklassengesellschaft, mit dem Nord-Süd-Konflikt, aber auch, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, mit der Migration und mit dem Überflüssigwerden traditioneller Arbeitsplätze. Es gibt Leute, die sagen, wir werden drei Generationen vielleicht brauchen, um die verloren gehenden Arbeitsplätze jetzt in neue digitale Arbeitsplätze umzubauen. Und wir werden hier in der Zwischenzeit, und das ist eben die ganz sensible Herausforderung dieser Zwischenzeit, sehr viel zu tun kriegen mit Menschen, die bei dieser Entwicklung Modernisierungsverlierer neuer Art sind. Wir sehen jetzt, wir haben noch einmal, das lasse ich nur als Frage stehen, das Politische, weil wir das ja nachher diskutieren werden, inwieweit so traditionelle Kräfte Anwältinnen für die Verliererinnen sein können. Dann sage ich, diese Lage ist jetzt vor unseren Augen noch pandemiebeschleunigt. Ich habe hier gerade diese riesige Pandemiestudie veröffentlicht. Wenn mir Heinz Fischer seine Privatadresse mailt, dann schicke ich ihm ein Belegexemplar davon, weil das eine spannende Studie, wo alle diese Fragen, die Ängste, die Wertekonflikte, was wir an Wirtschaft vor uns haben werden, ob wir in eine neue Normalität gehen werden, was wir zuerst machen sollten, die Arbeitsplätze sichern und dann erst sozial, ökologisch umzubauen. Alle diese Fragen haben die Menschen mit 15.000 haben sich da beteiligt. Das ist ein riesiges, hervorragendes Material, interkontinental. Die Amerikaner haben sich beteiligt, die Lateinamerikaner und so. Also das kann man sehr gut abschätzen. Und da sehe ich jetzt, dass die neue soziale Frage eben nicht nur mit der Arbeitswelt zu tun hat, sondern die hat auch zu tun mit der Digitalisierung, mit der Migration und mit der Ökologie. Und ich sage, jede politische Partei, die zukunftsfähig sein will und soll, muss etwas für diese drei Dimensionen der Herausforderung im Repertoire haben. Ja? Natürlich basierend auf den ganz großen Ideen, wir sagen natürlich Evangelium oder wir sagen die Werte der Sozialdemokratie, die ich als Christ ja vollkommen unterschreiben kann, weil das alles auch eingemacht im Evangelium so vorkommt. Ja? Nicht allein, aber so kommt das primär vor. Aber wie stellen wir uns dann diesen drei Mega-Challenges? Die Merkel sagt, eine neue soziale Frage kommt auf uns zu, so Zitat am 26. Oktober dieses Jahres. Kommt es zu einer ideologischen Renaissance? Das ist jetzt meine Schlussfrage, damit schließe ich meine Einführung. Wer trägt denn bei zur Meisterung dieser neuen sozialen Frage? Und es erscheint, dass der Vorrat der Ideologien in allen politischen Lagern faktisch relativ verbraucht erscheint. Und es ist in Gefahr, dass wir um diese alte Debatte zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik auch hier einzubringen, man das Gefühl hat, es wird sehr pragmatisch Politik gemacht, das verstehe ich auch, aber es fehlen dieser Politik die ganz großen Orientierungen. Also wenn man heute Max Weber wahrscheinlich hören würde, dann würde er sagen, Leute, ihr habt in der Zwischenzeit von mir gelernt, seit dem 20. Jahrhundert hat er eine große Rede gehalten, ihr habt von mir gelernt, man muss ja auch die Folgen des eigenen Tuns absehen, also Verantwortungsethik machen. Auch die ÖVP argumentiert ständig mit dieser Figur und sie kriegt auch Unterstützung von Ethikern aus der evangelischen Fakultät und der katholischen Fakultät. Aber der Max Weber würde heute sagen, heute fehlt euch nicht die Verantwortung, heute fehlt euch die Gesinnung. Gesinnung, da meine ich eben das, was Heinz Fischer in seiner Grundlegung gesagt hat, der Vorrat, aus dem die Bewegung lebt, die Dynamik, die zur Erneuerung drängt, die sich auch in der Lage sieht, neue Herausforderungen aufzugreifen. Und meine Frage ist, braucht es nicht sozusagen eine ideologische Renaissance der gesellschaftlichen Utopien in allen gesellschaftlichen Parteien? Ich mache das noch fest an Beispiel der Migrationsfrage, dann sehen Sie die Unterschiede. Ich habe das ein bisschen schlampig jetzt so mal analysiert, das muss man wahrscheinlich mehr differenzieren und ich hoffe, ich kränke dann niemanden. Aber ich sage, die christlich-sozialen versuchen, das christliche Konzept der universellen Solidarität verantwortungsethisch herunterzufahren. Wir setzen auf ein sozusagen abgeschirmtes Europa. Wir schließen Balkanrouten. Wir haben eine Politik der Abwehr. Wir sind nicht in der Lage, nicht einmal, obwohl das kirchliche Kreise, der jetzige Bundespräsident, obwohl das die katholische Aktion und viele andere Kreise, NGOs, wir hatten gerade vorgestern am Montag wieder eine große Sitzung mit vielen NGOs in dieser Frage, wie können wir Österreich bewegen, zu sagen, es ist ja gar keine Frage der Flüchtlingspolitik, sondern es ist ein akuter humanitärer Notstand und wer ein bisschen Menschlichkeit hat, der hilft jetzt und sagt nicht, das ist dann wieder ein Präzedenzfall und das zerstört uns unsere gesamte Flüchtlingspolitik. Ich glaube auch, die Sozialdemokratie hat es in dieser Frage noch immer nicht ganz einfach, weil es kollidiert im sozialdemokratischen Diskurs die nationale mit der internationalen Solidarität. Nicht in der Theorie, aber an der Basis. Und ich habe das immer vor mir gehabt, vor meinen Augen, als ich dann entdeckt habe, wie viele Altsozialisten sind bei Wahlen in der letzten Zeit zur FPÖ gewandert. Und ich denke, das waren Leute, denen war das Hemd näher als die internationale Solidarität. Das halte ich schon für eine Frage der Herausforderung. Und ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann. Wie kann die Sozialistische Partei in dieser Grundfrage der Solidarität das Nationale mit den Internationalen verbinden, wobei international für mich nicht nur europäisch heißt. Das Dritte, die Grünen, die denken universell. Momentan bleibt es nur bei wunderbaren Erklärungen. Sie würden ja gern, würden sie nicht in der Regierung sitzen, dann würden sie ja gerne aufnehmen. Also das ist auch eine Art, die man verstehen kann, wenn man machtpolitisch denkt, wo ich aber die Sorge habe, dass die Grünen zurzeit dabei sind, massenhaft, substanziell Anhängerinnen und Anhänger zu verlieren, die gerade wegen dieser Offenheit für die Migrationsfrage grün gewählt haben bisher und gehofft haben, dass die Stärke der Grünbewegung in der jetzigen türkis-grünen Regierung so stark sein könnte, dass die ÖVP anfängt, über ihre machtpolitischen Schatten zu springen und nicht mehr nur darauf ist, die erste Position in der Wählergunst zu behaupten. Ich glaube, dass das schon eine große ideologische Gefahr ist, dass einem dann am Schluss die Machtpolitik wichtiger ist als die eigene ideologische DNA. Und deswegen gibt es zurzeit heftige Debatten, wie christlich-sozial sind die christlich-sozialen. Also man kann das jetzt, wenn man will, so zusammenfassen. Die Frage heißt, sind die Sozialisten noch sozialistisch? In der Wählerschaft meine ich, nicht in den Papieren, die wir schreiben und in den Büchern, die wir machen, sind die christlich-sozialen christlich-sozial. Ja? Und dann denke ich, all die Kräfte, die wir jetzt brauchen würden, weil sie noch die Gerechtigkeit in sozusagen im Logo führen, so wie die Sozialdemokratie oder der Papst jetzt mit Laudato Si oder Evangelii Nuntiandi oder Laudato Si und Fratelli Tutti, dass man sagen muss, im Grunde genommen haben wir schöne Theorien, aber wir schaffen das nicht, dass das in die Realität geht. Und so schließe ich jetzt meinen Input einmal mit der Frage, könnte es uns gelingen, so wie wir den Sozialstaat erarbeitet haben, am Schluss doch irgendwie in gemeinsamer Kooperation? Weil wenn man die Nachkriegsgeschichte anschaut und weiß, wie die Politiker im gemeinsamen Leiden in KZs gelernt haben, sich einzustimmen und zu sagen, wir dienen dem Land und nicht mehr dem Konflikt zwischen den Parteien. Also könnten wir eine Lösung der großen drei Challenges für die Welt leisten? Und in meiner Studie, über die Corona-Studie, sagen sehr viele Leute, wenn es uns nicht gelingt, die ökologische Frage zu meistern, dann wird das weit katastrophaler ausgehen, als was wir jetzt zurzeit in der Pandemie erlitten und erlebt haben. Ich halte das auch für einen richtigen Zugang, weil wir im Grunde genommen ja dann die Ressourcen für die kommenden Generationen letztlich vergeuden und verbrauchen und dann keine bewohnbare Welt mehr den Enkelkindern zur Verfügung stellen können. Ich glaube, es würde dringend brauchen, diese ideologische Renaissance. Und ich schließe mit dieser Frage, ob es uns gelingen wird und wie uns das gelingen wird, zu sagen, die Quellen wieder zu heben und so zu transformieren, dass sie auch für die neuen Herausforderungen passend sind, wie uns das in gemeinsamer Anstrengung der Menschen guten Willens in diesem Land gelingen kann. Dankeschön. Und ich schließe wieder meine Präsentation.
Paul Michael Zulinder, vielen, vielen Dank für diese zweiteilige Präsentation. Einerseits diese historische Linie vom 19. Jahrhundert bis zur jetzigen Herausforderung, Pandemie beschleunigt, und dann diese großartige, flammende Predigt zur Lage der politischen Nation. Ich glaube, dass jetzt doch einiges für Dr. Fischer an Stichworten, an Gedanken da ist. Es wird eher die Schwierigkeit sein, wo wollen Sie einsteigen?
Ja, ich steige gerne ein. Ich würde sagen, es hat mich nicht überrascht, dass Professor Zulehner sehr vieles gesagt hat, wo ich nur ein Hackerl auf mein vorbereitetes Papier, auf das Unbeschriebene machen kann, weil ich ihm zustimme, weil ich vieles ähnlich sehe. Und dennoch ist gleichzeitig sehr vieles zu diskutieren und zu kommentieren, vielleicht auch zu hinterfragen. Und die Kunst wird jetzt sein, nicht in irgendeinem Detail stecken zu bleiben, sondern wiederum großflächig zu antworten. Und ich versuche es in ein paar Punkten. Erstens, Professor Zulehner hat das Spannungsfeld Freiheit, Gerechtigkeit gewählt. Ich bin doch der Meinung, wir sollen bei Freiheit und Gleichheit bleiben. Gerechtigkeit ist schon ein Versuch der Ausdifferenzierung. Wir müssen einmal das Prinzip der Gleichwertigkeit aller Menschen festmachen, weil davon hängt sehr, sehr vieles ab, ob wir das wirklich innerlich akzeptieren oder ob das nur ein Lippenbekenntnis ist. Dieser Artikel 1 der Menschenrechtsdeklaration: Alle Menschen sind gleich an Rechten und Würde geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und haben einander im Geiste der Brüderlichkeit zu begegnen. Das klingt so stark für mich. Das ist so überzeugend. Ich habe als Nationalratspräsident eines Tages zum Parlamentsdirektor gesagt: Diesen Satz meißeln wir ein, im wahrsten Sinne des Wortes, in Stein. Beim Eingang zum Parlament auf der Ringseite rechts ist dieser Satz in Stein gemeißelt, weil ich ihn für so wichtig halte. Und man spricht immer von entweder Freiheit oder Gleichheit, aber man kann nicht beides haben. Freiheit und Gleichheit widersprechen einander. Ich bin gegenteiliger Meinung. Ich glaube, dass mit extremer oder mit hoher Ungleichheit zumindest für einen Teil der Menschen Freiheit nicht möglich ist. Und bei Unfreiheit für viele Menschen ist das Prinzip Gleichheit nicht möglich. Wir dürfen uns nicht fürchten, Freiheit und Gleichheit gleichermaßen als Ausgangspunkte für ein politisches System zu nehmen. Und dann kommt aber die Machtfrage dazu. Der Professor Zulehner hat zu diesem Thema nichts gesagt. Ich halte es für eines der zentralen Aufgaben der Politik, nachzudenken, wie wir mit dem Phänomen der Macht umgehen. Jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat in einem gewissen größeren und kleineren Ausmaß das Bedürfnis, wenigstens ein Minimum an Macht auszuüben. Und die Summe an gesellschaftlicher Macht ist ja enorm, das ist ja enorm groß. Und die Macht hat die Tendenz, das weiß die Soziologie, das weiß die Politikwissenschaft, Macht hat die Tendenz zur Akkumulation. Wo Macht ist, wird nach noch mehr Macht, nach Befestigung der Macht, nach Verteidigung der Macht, nach Ausweitung der Macht gestrebt. Und diesen Faktor Macht müssen wir bei jedem Gesellschaftsmodell berücksichtigen, und es ist kein Zufall, dass Gesellschaftsmodelle, die eigentlich von egalitären Prinzipien ausgegangen sind und das Prinzip der Gleichheit angeblich hochgehalten hat, am Phänomen der Macht gescheitert sind und in einer Diktatur und im Stalinismus und in autoritären Systemen gelandet sind. Und die Demokratie ist für mich jenes Modell, wo ich versuche, nicht die Macht aus der Welt zu schaffen, weil das wird nicht möglich sein, sondern wo ich versuche, die Macht zu teilen, zu kontrollieren, rechtsstaatlichen Prinzipien zu unterwerfen, zeitlich zu befristen und allen möglichen machtbremsenden und machtbändigenden Elementen zu unterwerfen und sie dadurch erträglich zu machen. Das scheint mir, glaub ich, zu den Begriffen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Diese Faktoren müssen wir in ein Verhältnis zueinander setzen, Und wir dürfen uns nicht nur auf ein Element konzentrieren, sondern wir müssen immer alle diese grundlegenden Kräfte in unserer Gesellschaft im Blick halten. Jetzt greife ich mir zum Beispiel heraus, weil es ja wirklich in letzter Zeit so dominierend ist, der Rekurs auf Verantwortungsethik. Ich kenne diesen Aufsatz von Max Weber natürlich, diese Rede. Und der Gedanke, dass positive Eigenschaften wie Mitleid und Compassion und Solidarität nicht der einzige Maßstab in der Politik sein können, sondern dass man auch Verantwortung für die Gesellschaft tragt, dass man das, was eben als Verantwortungsethik bezeichnet wird, im Blick behalten muss. Das bestreite ich ja nicht. Was mich so wütend macht und was mich so ärgerlich macht und enttäuscht, dass man da Verknüpfungen herstellt, die einfach nicht den Tatsachen entsprechen. Wenn ich 100 hungernde und frierende und kranke Kinder, wenn ich denen helfen kann, wenn es mir leicht fällt, da Hilfe zu geben, so wie das auch in Deutschland, in Luxemburg, in anderen Ländern versucht wird, das abzulehnen mit dem Rekurs auf Verantwortungsethik, dann macht mich das wütend. Weil was hat das mit Verantwortungsethik? Wie weit schade ich meinem Land? Wie weit werde ich meiner staatlichen Verantwortung für das Gesamtwohl der Republik Österreich nicht gerecht, wenn ich hier konkrete Hilfe leiste, die mir nicht schwerfällt und die in der Öffentlichkeit von vielen für notwendig gehalten wird und unterstützt wird. Also bin froh, dass Professor Zulehner dieses Thema angeschnitten hat, der Rekurs auf die Verantwortungsethik bis hinauf zu führenden Funktionären der Republik ist unredlich und ist unwissenschaftlich und ist eine Ausrede. Und ich muss mich einbremsen, dass ich nicht zu Vokabeln greife, die mir dann nachher doch also zu hart erscheinen. Und jetzt noch ein Gedanke noch. Ich glaube, dass die ökologische Frage wirklich eine außerordentlich wichtige ist. Und dass unser Planet, unsere Erde hier eine wirkliche, in einer wirklichen Gefährdung sich befindet. Aber ich bin nicht überzeugt, dass wir das Thema Ökologie wirklich richtig einordnen in diese Grundkoordinaten namens Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie etc. Die Ökologie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir müssen unsere fünf Sinne und unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen. Wir müssen eine Gefahr erkennen, die unbestreitbar ist. Aber das hat weniger mit dem Gesellschaftsmodell etwas zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir wirklich der Vernunft zum Durchbruch verhelfen müssen in einer Sache, die, wenn wir sie nicht vernünftig lösen, allen Menschen, egal welcher sozialen Schicht sie angehören, Schaden bringt. Und wenn wir sie vernünftig lösen, allen Menschen, egal ob sie Linke sind oder Rechte sind oder Kommunisten sind oder Nationalisten sind oder Farbige sind oder Europäer sind, alle sind bedroht und allen kann etwas Nützliches getan werden, wenn wir uns auf dieses Thema sachlich und mit wissenschaftlicher Unterstützung stützen. Und einen Satz noch, weil ich jetzt viel Zeit verwende für das Ban Ki-moon Center for Global Citizenship. Ich glaube, dass wir uns glücklich schätzen müssen und dass wir es gar nicht hoch genug einschätzen können, dass es vor 5 Jahren, 5,5 Jahren gelungen ist, die sogenannten Sustainable Development Goals in den Vereinten Nationen zu verabschieden. Das ist wirklich ein Weltregierungsprogramm, würde ich sagen. Und keiner politischen Partei kann es schaden. Und keiner Bevölkerungsgruppe kann es schaden. Und allen Menschen würde es nützen. Und auch den Kirchen würde es nützen, wenn wir uns diese 17 Sustainable Development Goals, diese nachhaltigen Entwicklungsziele, einmal hernehmen und sie in aller Ruhe durchlesen und vielleicht Erläuterungen, weil es geht um den Kampf gegen die Armut, es geht um die Umwelt, es geht um den Abbau von Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, es geht um die Erziehung, es geht um den Klimaschutz, es geht um Gesundheit. Hier hätten wir wirklich ein Dokument oder ein Manifest, ein globales Manifest, das viel Ideologie im besten Sinne des Wortes enthält. Und ich nutze gerne diesen Diskussionsbeitrag, um auch für diese nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu werben. In Korea komme ich in Schulen, wo an den Schulwänden überall Plakate über die SDGs sind, wo die Lehrer das in den Unterricht einbauen, wo die Kinder wissen, worum es geht. Und wir haben da enormen Nachholbedarf auf diesem Gebiet.
Ja, vielen Dank für das Aufgreifen der Bälle und Anreicherung der Themen. Ja, Paul Michael.
Ich bin gleich mit. Geht das so?
Ja, bitte.
Ja, weil mich hat das jetzt wirklich sehr beeindruckt. Ich kann nicht widersprechen, aber ein bisschen modifizieren probiere ich. Ja? Also was ich massiv unterstützen möchte, auch aufgrund meiner Forschungen und aufgrund der Corona-Studie, wir müssen in Österreich unseren provinziellen Blick ausweiten. Wir müssen, auch die Verantwortung kann sich nicht mehr nur auf Österreich beziehen. Ja? Also Verantwortungsethik für einen Außenminister ist heute sozusagen europäische Innenpolitik. Ja? Der muss die Welt vor sich haben und nicht nur das Land. Ja? Und ich denke, wir haben zurzeit ein politisches oder sogar populistisches Schrumpfen der Reichweite der Solidarität. Und das ist ja meine Frage gewesen, wie gelingt es zum Beispiel der Sozialdemokratie ihrer eigenen Wählerschaft, ja, die ja eingeschworen ist von allem Anfang an auf internationale Solidarität. Wie kann dieser Internationalismus bei der Sozialdemokratie wieder eine stärkere Rolle spielen? Und die Versuchung nämlich, sozusagen der FPÖ jetzt zu folgen und den Populisten zu folgen und alles zu sagen, America first and Italy first and Austria zuerst, Österreich zuerst, die Versuchung, sich diesem Weg zur konkreten Machtergreifung im Land anzuschließen, die ist verdammt groß. Und ich weiß es nicht, wie man das macht. Ich will das nur als Frage stellen. Das Zweite, wo ich mir auch denke, ja, es gibt sozusagen Freiheit, Gleichheit, aber ich würde fast hingehen und sagen, Gleichheit zähle ich lieber dann zu dem, was sowohl der Gerechtigkeit wie der praktischen Freiheit politisch zugrunde liegt, nämlich der Menschenwürde. Ja? Und ich glaube, die Menschenwürde lehrt uns die Gleichheit aller und lehrt uns sozusagen auch, dass jeder frei geboren ist. Das gehört ja auch noch dazu, zu dieser Erklärung der Menschenrechte oder zum Rousseau zumindest gehört das dazu. Also wenn ich die Würde als Fundament nehme und sage, daraus ersprießt dann die konkrete Option, wir möchten, dass die Menschen auch real frei sind, nicht nur theoretisch, sondern dass es, ich sage dann gerne soziologisch, dass es dann Freiheiten gibt, ja, die verbrieft sind. Und auf der anderen Seite, dass es auch konkrete Schritte zu mehr Gerechtigkeit gibt. Und das sind, glaube ich, die zwei ganz großen Herausforderungen. Natürlich kann ich als Theologe noch dazu sagen, wir ringen damit eigentlich im Dreieck jetzt von Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Das sind die ganz großen europäischen Grundströmungen. Und ich würde dann sagen, wie ist das dann mit der Machtfrage? Die habe ich ja ausgelassen. Das ist völlig richtig beobachtet, weil es gibt auch in der Kirche Leute, die sagen, alles in der kirchlichen Organisation, das hat immer nur mit Macht, Klerikalismus, Machtmissbrauch, Kindesmissbrauch, Klerikalismus zu tun. Also ich bin da jetzt ein bisschen zurückhaltend. meine Frage an Sie, weil Sie da der bessere Fachmann sind, aus der Erfahrung, vom Fach her, von der Wissenschaft, sollten wir da nicht sagen, es geht um die Gewaltfrage, ja, und um die Gewaltenteilung, weil ich glaube, Macht hat auch etwas Hochpositives an sich und verbietet mir zum Beispiel, wenn ich auf die Würde des Menschen schaue, dass es mir unterbunden und untersagt ist, dass ich einen Menschen niedermache aufgrund seiner Gleichheit an Würde, dass ich ihn klein mache, ja. Da steckt auch schon das Macht drinnen. Das wäre negativer Missbrauch. Aber ich denke, jede Politik, auch die sozialdemokratische, auch die, die Sie gemacht haben, Herr Altbundespräsident, Sie haben sich ja machtvoll eingesetzt, dass es gerechter zugeht, dass die Gleichheit mehr geschützt ist, dass die Gewalt nicht missbraucht wird, die man jemanden überträgt mit dem Amt. Also so würde ich würde vorschlagen, den Begriff Macht durch Gewalt zu ersetzen in diesem Kontext, den Sie vorgetragen haben, wenn es möglich ist, weil die Macht ist in meinen Augen ambivalent. Sie hat Vorzüge, aber sie hat auch massive Nachteile. Und sie braucht eine hohe Kultur und eine Kontrolle. Natürlich, kann ich auch sagen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Sie dann sagen, das ist die Machtfrage. Aber ich würde sagen, eher neige ich dazu zu sagen, was machen wir mit jener Gewalt, die der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Würde des Menschen angetan wird. Ja? So würde ich dann sozusagen theoretisch als Mann meiner Ethik fragen, was mache ich mit dieser Gewalt? Wie kann ich die so kontrollieren, dass weder die Freiheit noch die Gerechtigkeit und vor allem nicht die Würde jedes Menschen und damit die Gleichheit jedes Menschen verletzt werden? Und was ich noch hinzufüge, so wie ich die Würde des einzelnen Menschen sehe, möchte ich vorschlagen für unsere Diskussion, aber da bin ich bei einem Sozialdemokraten, glaube ich, sehr gut aufgehoben, weil der nicht individualistisch denkt, sondern immer das Ganze im Blick hat. Ich würde auch der Natur eine gewisse Würde zuschreiben, eine unantastbare Würde. Die Natur ist nicht nur eine Ressource für unsere Nützlichkeit, sondern die hat einen Zweck in sich, einen Sinn in sich, nicht einen Zweck, einen Sinn in sich, hat eine gewisse Würde, eine gewisse Unantastbarkeit. Und ich glaube, erst wenn man nach Fichte begonnen hat zu sagen, wir reden daher nicht mehr von der Umwelt, das ist noch der alte Begriff, sondern wir nützen heute den Begriff Mitwelt, weil wir sozusagen dialogischer umgehen wollen mit allem, was lebt, dann wäre ich da in diesem Punkt auch noch ein bisschen zufriedener. Okay.
Ja.
Ja, die UNO-Ziele, die unterrichten wir natürlich ständig, Millenniumsziele der UNO, die abgedateten, die finde ich hervorragend. Also das muss in das Land und in das Bewusstsein hinein, das ist, glaube ich, unabdingbar. Die Bildung gehört übrigens auch dazu, das war ja Ihr Ressort. Also die ist ganz wichtig in den Zielen der UNO, dass es ordentliche Bildung für jeden gibt. Und darum ärgert mich das, dass wir sagen, wir müssen schauen, dass vor Ort die Lager ordentlich eingerichtet werden, aber die Kinder haben ja keine Bildung noch zunächst dort. Ich kenne Jesuiten, die in solchen Flüchtlingscamps in Afrika Universitäten gründen, Schulen gründen, wenn sie sehen, dass das zu lange dauert. Also das wäre auch eine ganz andere Art und Weise der österreichischen Regierung mit diesem humanitären Notstand und dem Schicksal der Kinder umzugehen, die da wirklich unter die Räder unserer Politik kommen. Wir schicken geheizte Container nach Kroatien und untaugliche Zelte nach Moria und nach Kara Tepe. Und das ist ein... Da kann man sich nicht rühmen, dass man vor Ort hilft, wenn man so schlampig hilft.
Herr Professor Zulena, ich glaube, unser Vorsitzender wird jetzt mit Recht ein bisschen dahin drängen, dass wir das Publikum oder die anderen Freunde und Freundinnen einbeziehen. Das möchte ich auch. Ich würde nur eines sagen. Sie haben jetzt zweimal das Problem Nationalismus und Populismus etc. angesprochen und völlig zu Recht, und mich beschäftigt das auch sehr. Und ich habe da meine Theorie zu diesem Thema, nämlich ich glaube, dass die Frage, ob die Menschen etwas aus der Geschichte lernen, zu bejahen ist. Grundsätzlich kann man nicht übersehen, dass bestimmte historische Entwicklungen nur erklärbar sind als Resultat des Lernens aus der Geschichte. Das, was sich in Europa nach 1945 entwickelt hat, nämlich der Aufbau der Europäischen Union, der Integrationsprozess, die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich Und das Herabsehen und das Ablehnen eines zugespitzten Nationalismus, das war zweifellos, dass wir aus der tragischen und dramatischen Geschichte zwischen den 30er Jahren und den Mitte der 40er Jahren, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, gelernt haben. Aber die Lehren aus der Geschichte halten nicht ewig. Die werden nicht über 10 Generationen weitergegeben, sondern offenbar nur über 2 oder 2,5 Generationen. Und worunter wir momentan leiden, ist, dass der nach 1945 in einem hohen Maß überwundene Nationalismus, die Gründung der Vereinten Nationen, die Initiativen zu einem vereinten Europa, das Zurückdrängen des nationalistischen Egoismus, dass da jetzt das Pendel wieder zurückschwingt. Das macht mir große Sorgen, wie sehr Nationalismus und Populismus, ich schaue nach Ungarn, ich schaue nach Polen, aber ich weiß, dass das auch in Österreich eine gewisse Rolle spielt, auch in anderen europäischen Staaten, dass da habe ich noch, da habe ich kein Rezept, wie wir uns dem entziehen, dass der nationale Egoismus unsere Leid und mir und die anderen, dass das wieder an Boden gewinnt. Das ist sehr bedenklich. Und der Herr Präsident Trump war ja ein Inbegriff des egoistischen Nationalismus und des America First. Und das Zweite, dass wir es halt in Diskussion behalten, für mich ist Macht und Gewalt nicht dasselbe. Und man kann da nicht eines durchs andere ersetzen. Ich halte Macht im Prinzip für ein natürliches Phänomen. Ich habe am Anfang gesagt, jeder Mensch, der sich entwickeln will und behaupten will und seine Fähigkeiten einsetzen will, übt damit auch ein gewisses Ausmaß an Macht aus. Und die Macht ist ja nicht als solche schlecht, sondern schlecht ist der Missbrauch der Macht und die Konzentration der Macht und die Kontrolllosigkeit der Macht. Also Gewalt, nämlich die Gewalt gegen berechtigten Widerstand, etwas durchzusetzen mit brutaler Macht, das ist abzulehnen. Die Ausübung von Macht, von Führungsqualität, von Leadership, wie das im Neudeutschen heißt, das ist okay und das braucht wahrscheinlich die Gesellschaft, aber wir müssen schauen, dass die Akkumulationstendenz der Macht nicht die Oberhand behält, nicht übermächtig wird und damit die Möglichkeit zu demokratischen Strukturen und zum Rechtsstaat und zur Gewaltenkontrolle verschüttet wird. Das sind noch meine Anmerkungen und ich freue mich auf Stimmen aus dem Publikum.
Ja, danke. Die sind jetzt noch nicht eingetroffen. Für mich ist das kein Problem, wenn eine Diskussion so substanziell und hochwertig läuft, muss ich gar nicht eingreifen. Aber eine Frage würde ich jetzt einmal stellen und dann hoffe ich, dass auch Fragen kommen. Und zwar, wir haben ja offenkundig das Schwächeln der sozialdemokratischen Gesinnung jetzt konstatiert. Aus unterschiedlichsten Gründen orientieren sich Menschen in andere Richtungen politisch. Meine Frage wäre, aus welchen Ressourcen und auf welche Weise könnte diese Gesinnung wieder gestärkt werden? Zunächst einmal in den Einzelnen und dann auch gemeinschaftlich.
Das fragen Sie mich, oder?
Ja, primär mal Sie. Vielleicht hat auch Professor Zulin eine Idee in diese Richtung.
Ja, wissen Sie, ich habe ja versucht zu unterscheiden, die Stärke einer Partei einerseits, einer Organisation und die Wirksamkeit der von dieser Gruppierung getragenen Werte und Prinzipien. Und ich glaube, dass sich die Sozialdemokratie nicht verstecken muss, was die europäische und auch weltweite Präsenz und Durchsetzung von sozialdemokratischen Grundwerten, und man wird sie vielleicht in anderen Regionen sogar mit anderen Etiketten versehen. Aber dieses Prinzip von der Gleichwertigkeit aller Menschen auszugehen, das Prinzip des Rechtsstaats, das Prinzip der Demokratie, das Prinzip der sozialen der Gerechtigkeit, das setzt sich auch in neuen Gesellschaften, in jungen Staaten, in anderen Ländern durch, hat allerdings zu kämpfen mit der Gegenbewegung des Nationalismus, des Populismus, der antidemokratischen Strukturen. Aber ich fühle mich da auf der richtigen Seite und ich fühle mich nicht mit schwachen Argumenten ausgestattet, sondern ich fühle mich da durchaus wohl in der Gesellschaft von Gleichgesinnten, die ja auch in liberalen Parteien, auch in christlich-sozialen Parteien und in konservativen Parteien kann man ja etliches von diesem Gedanken gut finden. Die Organisationsformen, die Parteien, da ist es so, dass die Homogenität unserer Gesellschaft es nicht mehr ermöglicht, einen Organisationsgrad aufzubauen, wie er in früheren Jahrzehnten möglich war, wo die Dichte der politischen Parteien, die Zahlen der Mitglieder, die Zahlen ihrer Exponenten und Funktionäre wesentlich höher waren, weil es eine viel homogenere Ideologie gegeben hat, weil die Arbeiterschaft mehr als 50% der Bevölkerung ausgemacht hat, während sich heute die gesellschaftlichen Gruppen viel, viel differenzierter herausbilden und eine manuelle Arbeiterschaft, so wie sie früher der Kern der Sozialdemokratie gebildet hat, heute eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft ist. Und es ist kein Zufall, dass wir heute ein Fünf-Parteien-Parlament oder ein Vier-Parteien-Parlament haben, wo früher jahrzehntelang mehr als 90% der Bevölkerung entweder die Sozialdemokratie oder die Österreichische Volkspartei gewählt haben. Also ich fürchte, dass wir diese Ausdifferenzierung der Gesellschaft nicht wieder einfangen können und nicht in der Lage sein werden, wieder eine sozialdemokratische Partei mit 720.000 Mitgliedern und 51% der Wählerstimmen, wie sie Bruno Kreisky erreicht hat, zu bilden. Das traue ich der Sozialdemokratie ehrlich gesagt nicht zu.
Danke. Paul Michael, eine Vermutung, wo Ressourcen für Gesinnung herkommen könnten?
Ich bin nur immer bei dieser Frage von Heinz Fischer, wie das denn gelingen könnte, dass wir sozusagen wieder diese ursprüngliche Kraft unserer Ideen in die Menschen kriegen, sodass sie auch bereit sind, dann Parteien zu wählen, die für diese Ideen zu stehen. Weil das, ich habe mal so mit dem Hermann Denz, mit dem Bellinger und mit diesen Leuten, dem Talosch, eine Studie über die Solidarität in Österreich gemacht, schon 1992 und dann herauf bis in die Gegenwart. Und wir haben immer gelernt, bei der Auswertung der Daten, also irgendwie die Leute, wenn man sie fragt, seid ihr solidarisch, dann sagen sie ja sowieso, weil solidarisch heißt für sie dann, ich bin ein guter Mensch, du kannst dich auf mich verlassen. Dieselben Leute sagen ja auch, ich bin religiös, auch wenn sie es gar nicht sind und nichts praktizieren, aber sie sagen, ja so, das gehört zu meinem schönen Selbstbild dazu. Aber wenn wir dann fragen, und wenn du jetzt von deiner Gesinnung hin zur Tat schreiten solltest, ja, du handelst solidarisch jetzt, sehr konkret, dann merken wir, dass diese Solidarität, die in der Gesinnung vorhanden ist, auf dem langen Weg zur Tat erstickt in einem Dschungel von Ängsten. Und das ist in der Wissenschaft halt ein Megathema, das uns auch verständlich macht, warum die Populisten und die Nationalisten so viel Zulauf haben und das Solidarische in der Politik immer mehr Schwierigkeiten kriegt, nämlich die internationale Solidarität, die Solidarität mit den Fremden, vielleicht im nächsten Schritt die Solidarität mit den sozusagen mit dem Arbeitsplatzbesitzenden und Arbeitsplatzverlierenden. Und wir sehen, dass es die Ängste sind, die entsolidarisieren. Das halte ich für eine ganz wichtige politologische These, weil für den gewinnend, für das Wiedergewinnen der Solidarität in der Kultur und in der Bevölkerung und in den Wählerschichten, wird daher mit dem moralischen Appell überhaupt nicht weiterkommen. Das machen die Kirchen seit Jahrhunderten und sind völlig erfolglos. Weil, wenn du einem Menschen sagst, der Angst hat, hab doch keine Angst, seine Angst nur noch größer wird. Und was es daher brauchen würde, wäre der Angstabbau. Aber da bin ich jetzt wieder sozusagen schon in einer zum Teil auch marxistisch inspirierten Theorie, weil ich sage, was macht denn dem Menschen Angst? Und die Angst, die kommt aus Bedrohungen, aus den Bedrohungen in den gesellschaftlichen Strukturen, in den Arbeitsverhältnissen. Ja? Wenn jemand heute in der Pandemiezeit, so unsere Studie, wieder Angst hat, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass er keinen mehr gewinnen wird, dass es sozial ganz schwierig wird für ihn, wenn die erste Phase vorbei ist. Das schafft ihm so viel Angst, dass er jedem nächstgelegenen Populisten auf den Leim geht. Und das ist das, was ich auch lerne aus der Geschichte. Der Adorno hat ja das dann mit dem Autoritarismus beschrieben, dass die Anfälligkeit für Populismus und Nationalismus etwas mit dieser Persönlichkeitshaltung zu tun hat, die er dann den Autoritarismus, die Unterwerfungsbereitschaft nennt. Aber die, sagt er, die kommt aus sozialen Schieflagen. Ja? Oder auch, das ist das andere, weil wir haben ja auch reiche Verängstigte, die kulturelle Ängste haben, wie bei der AfD. Das waren 16 Professoren der Volkswirtschaftslehre, die die AfD gegründet haben. Die hatten kulturelle Verfremdungsängste, ja? Dass das europäische Abendland untergeht und so. Und ich glaube, wir müssten in der Politik viel stärker diese Emotions sehen. Da gibt es dieses berühmte Buch des französischen Politologen Dominique Moisy, der sagt, The Geopolitics of Emotion. Und meint, dass die Weltpolitik heute weniger durch rationale Argumente, sondern mehr durch Grundstimmungen gesteuert wird. Entweder ist man sehr zuversichtlich, wie der chinesisch-indische Raum, oder man ist sehr gedemütigt, wie der arabische Raum, oder man ist in einer Kultur der Angst, wie in Amerika und in Europa. Und da tut sich jetzt die Sozialdemokratie schwer in einer Kultur der Angst, weil im Grunde genommen die Urressource der Sozialdemokratie, nämlich das Kapital an Solidaritätsbereitschaft, sich für Gerechtigkeit stark zu machen, dass diese Urressource im Dschungel der Ängste heute erstickt. Und da wäre meine Frage, wie könnten wir generell in der Gesellschaft schauen, dass wir die Ängste nicht medial und politisch schüren, was manche Parteien gezielt machen, ja? Medien gezielt machen, Popularmedien. Wie könnten wir eine Kultur wieder herstellen, die Ängste so mildert und die Menschen anleitet, mehr Vertrauen, nicht Sicherheit, mehr Vertrauen zu gewinnen in die eigene Stärke, in die eigenen Zukunftschancen, die jede und jeder hat, weil sie politisch erkämpft werden, dass Solidarität wieder eine Chance hat und daher eine Politik der Gerechtigkeit. Also ich bin jetzt mit einem langen Umweg noch einmal dahin gekommen, wo ich glaube, wo wir ein massives Problem haben, nämlich in diesem Kollabieren der belastbaren Solidarität in unserer Kultur. Da habe ich über 50 Jahre jetzt Forschungsmaterial und verfolge das mit angehaltenen Atem, dass der Autoritarismus seit der Mitte der 90er Jahre in Österreich sprunghaft bei den jungen Leuten wieder zugenommen hat. Und die sind die dann, die jungen Männer vor allem, die FPÖ wählen. Völlig klar, die wählen nicht die Sozialdemokratie. Und die jungen Frauen probieren es noch mit den Grünen.
Herr Professor Zulehner, Sie haben jetzt auf die Rolle der Angst in der Gesellschaft und in der Politik verwiesen und vorhin auch auf die Rolle des Egoismus und der Tendenz zum Populismus. Und ich sage jetzt etwas, ich wage mich da jetzt weit aus der Deckung heraus, aber natürlich wäre es schön, wenn die Menschen alle im Prinzip gerecht, solidarisch, humanistisch, angstfrei, selbstbewusst und so weiter werden und daraus eine Gesellschaft entsteht, die alle diese Werte in sich trägt und daher eine Harmonie der höheren Ordnung erzeugen kann. Aber die Wahrheit, mit der wir uns ja jeden Tag beschäftigen, ist, dass jeder einzelne Mensch Gutes und Schlechtes in sich trägt. Der Solschenizyn hat das so schön beschrieben und viele andere Schriftsteller. Wir haben ein Idealbild des Menschen, aber wir wissen, dass der Mensch eine Mischung aus Gutem und weniger Gutem ist. Und daher werden wir auch in der Politik immer darauf Bedacht nehmen müssen oder dadurch gebremst sein, dass Menschen zu unglaublicher Humanität und Uneigennützigkeit und Hilfsbereitschaft und Solidarität bereit sind. Aber es gibt die Gegentendenzen auch im Menschen und daher werden wir nie eine völlig angstfreie, eine völlig solidarische, eine völlig faire, eine völlig humanistische Gesellschaft bilden können, sondern wir müssen mit den Menschen arbeiten, so wie sie sind, und wir müssen versuchen, das Gute zu stärken. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir jemals eine ideale Gesellschaft gründen können, dass es jemals eine ideale politische Partei geben wird und dass es jemals eine ideale Demokratie geben wird, die vertrete ich nicht, sondern ich versuche mit meinem Menschenbild das Gutes und weniger Gutes im Menschen voraussetzt, das Bestmögliche in einer Gesellschaft zu erreichen, wissend, dass wir Nationalismus und Egoismus und Geiz und Neid und viele, viele schlechte Eigenschaften immer wieder als Gegner in unserer Gesellschaft antreffen und niemals endgültig besiegen können, sondern immer nur das Beste aus einer Situation herausholen können und dann wieder Rückschläge erleiden werden. Und ich glaube, das ist ja auch im christlichen Menschenbild ähnlich grundgelegt, diese Dichotomie, dieser Antagonismus zwischen Gut und Böse. Das spielt in der Politik eine wichtige Rolle und das können wir nicht ausklammern.
Darf ich trotzdem jetzt da noch schnell ansetzen, weil ich nehme Sie jetzt bei Ihrer alten Leidenschaft für die Bildung. Ja? Wir wissen ja aus den Studien, was helfen könnte gegen den Autoritarismus. Da gehört Bildung zum Beispiel dazu. Da gehört soziale Sicherheit dazu. Da gehören so ähnliche Dinge dazu, die man politisch herstellen kann. Meine Frage ist, angenommen, ich wäre jetzt verantwortlich für die Sozialdemokratie in Österreich. Da muss ich doch sagen, ich habe eine Vision, die ich politisch dann in die Tagesordnung umsetzen will. Das heißt, eine gute Partei, die demokratisch ist, sagt, ich will an die Macht kommen wieder. Um alles in der Welt, die gute Macht jetzt. Weil sonst
nicht
kann
um
das
alles in der Welt. Nicht um ja, alles und, in
na,
der
warten
Welt.
Sie noch. Warten Sie, der Clou kommt ja jetzt erst. Dann muss ich aber sagen, bei Ihrer Analyse, da muss es mir irgendwie mit allen erdenklichen demokratischen Mitteln gelingen, genug Leute zu gewinnen, die mich wählen dann nachher. Das muss ich gewinnen. Das werden ja nie alle sein, um alles in der Welt nicht. Das war nicht meine Vision als Christ. Da bin ich viel zu katholisch und protestantisch geprägt, dass wir dieses Gute und Böse ineinander bis zum Ende der Zeiten in der Geschichte haben werden. Ist geschenkt. Aber nur als politischer Stratege, wenn ich sage, Sozialdemokratie wäre wieder wichtig für die nächsten Jahre, dass sie mitgestalten kann, dann muss sie an die Macht kommen. Und dann muss sie, wenn wir Demokratien bleiben wollen, ja, gewählt werden. Und dann ist die eigentliche Aufgabe zu klären, wie kriege ich bei allen Bedrängnissen der Solidarität genug Solidarität wieder in den Menschen zusammen. Ja? Und da muss ich sagen, das kann über Bildung machen, das kann über eine gute Sozialpolitik machen, das kann über eine gute Medienarbeit machen, das kann ich durch alles machen, was Vertrauen bildet. Weil Vertrauen im Grunde genommen die beste Gegenkraft gegen die Bedrohung der Ängste ist. Die Monika Renz in St. Gallen, Tiefenpsychologin, die sagt, man muss in der Angst bestehen lernen. Ja? Und das kann ich nur, wenn das Vertrauen stärker ist als die Angst. Also vielleicht muss die Sozialdemokratie in der Frage mit dem Papst Franziskus auch zusammenarbeiten. Ja? Weil der ist ein Vertrauensbildner von der Religion her. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Zukunft wieder viel mehr Allianzen der Menschen guten Willens geben wird, die sagen, wir müssen diese großen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam meistern. Und es ist keine Partei mehr in Zukunft so groß, dass sie eine Alleinregierung stellen wird. Also brauchen wir Koalitionen mit den Menschen guten Willens, um sie zu meistern. Die Digitalisierung, die ökologische Herausforderung, die Migrationsherausforderung. Und ich würde so pragmatisch jetzt vorgehen, ja, und sagen, wie kann ich Menschen gewinnen, dass sie mehr Vertrauen als Angst haben und daher jene Solidarparteien wählen, die ein bisschen für eine gute Zukunft stehen könnten. Und ich wünschte mir, dass die Sozialdemokratie dabei ist. War doch eine gute Rede, Herr.
So, also
können Sie gar nicht sagen.
Ich setze zum Applaus an. Ich
dagegen zu sagen, aber das ist so meine Vision, die ich habe.
Ja. Das ist super, aber ein ganz kleines bisschen haben wir insofern aneinander vorbeigeredet, als ich mir natürlich auch wünsche, die will ja nicht zu dick auftragen. Ich bin ja auch überzeugt, dass es für unser Land gut ist, wenn es eine starke Sozialdemokratie gibt, die der sozialen Frage und der Bildungspolitik und der internationalen Solidarität und all diesen Themen ein möglichst hohes Gewicht gibt. Da sind wir völlig einer Meinung und das unterstreiche ich dreimal. Ich habe ja nur versucht, ein bisschen zu analysieren, wo die Grenzen des Realisierbaren liegen, weil der Mensch kein ideales Wesen ist, sondern weil die Menschen Fehler haben und weil die Menschen gute und schlechte Eigenschaften haben. Und daher versuche ich meine utopischen Ziele und meine Hoffnungen auf das realisierbare Ausmaß zu lenken und zu konzentrieren und zu beschränken. Und das Zweite ist, Sie haben völlig recht, wenn Sie, ich war Wissenschaftsminister, ich bin Präsident des Verbands der Volkshochschulen, mir ist Bildung sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich sage es aber trotzdem, wenn Bildung allein, wenn dieser Satz Wissen ist Macht und gegen den Unverstand der Massen müssen wir ankämpfen, dann hätte der Nationalsozialismus nie im Land der Dichter und Denker, in Deutschland, im Land des Einstein und der besten Wissenschaftler sich durchsetzen dürfen. Das hat mich deprimiert, aber eben auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Bildung ist unverzichtbar. Bildung ist wichtig für das einzelne Wesen und für die gesamte Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. Aber ob Bildung eine Garantie gegen Radikalismus oder gegen Diktatur ist, da frage ich mich, wieso ist dann den Deutschen der Nationalsozialismus passiert? Wie ist das erklärbar?
Aber das geht ja nur, wenn ich nur mal anschließen darf, von der Forschung her multifaktoriell. Ich habe ja nicht nur die Bildung alleine genannt. Ich habe gesagt, auch soziale Verhältnisse, die nicht sozial bedrohlich sind, die gehören genauso dazu. Ich habe auch gemeint, dass es vielleicht religiöse, spirituelle Ressourcen gibt. Also alles, was Vertrauen bildet und Selbstvertrauen in sich selber, in das Gute in sich selber, ja, alles, was Vertrauen bilden kann, könnte längerfristig dazu führen, dass die Leute sagen, okay, ich wähle dann eine Partei, die mir ein bisschen verlässlich zu sein scheint, dass es eine Zukunft gibt, basierend auf der Gleichheit, mit garantierten Freiheiten und einer gesicherten Gerechtigkeit für alle. Also das wäre mir genug, wenn es das wäre, wenn wir so viele gewinnen, dass wir diese Politik machen können. Und meine Sorge ist, wenn wir nicht genug gewinnen, dann geht es uns wie in den 30er Jahren. Und das fürchten viele, ja? Dass der Alain Benoist dann schon sagt, von der neuen Rechten in Frankreich, wir müssen nur genug Leute haben, die mit demokratischen Mitteln die Demokratie kaputt machen. Und das kann man gut studieren in Europa jetzt, wie man aus einer liberalen eine illiberale Demokratie macht, in Ungarn zum Beispiel. Wie man systematisch anfängt, ich glaube, Amerika war in einer ganz prekären Lage jetzt in den letzten 4 Jahren, was die Stabilität, und ich bewundere die Amerikaner, dass sie das durchgekriegt haben, und ich bin jetzt gespannt, wie es die Republikaner zerreißen wird, ja. Weil die müssten eigentlich jetzt alles Erdenkliche tun, dass ihnen diese Gefahr nicht noch einmal ins Haus kommt. Ja? Die müssen jetzt schauen, dass er ruhig gestellt wird. Also die müssen jetzt eigentlich das Amtsenthebungsverfahren zu Ende führen, positiv. Ja? Wenn sie überhaupt ein bisschen Grütze haben noch. Aber ich bin nicht so sicher, ob das dort funktioniert. Also ich bin sehr besorgt, was die Demokratie betrifft, gebe ich gerne zu. Und ich bin genauso besorgt, ob es uns gelingt, genug Menschen so mit Vertrauen auszustatten, dass sie in den Ängsten bestehen können, die sie natürlich haben, ja, um dann politische Parteien zu wählen, die für eine gute Zukunft stehen. Das ist mein einziges Logo. Und darum habe ich einleitend gesagt, ich wünschte mir sehr eine starke Sozialdemokratie, aber meine Schlüsselfrage ist nicht, dass ich mir das wünsche, sondern wie könnte das realisiert werden, ja, dass es politische Parteien gibt, die für eine gute Zukunft stehen.
Also ich freue mich über Ihre Ermutigung an einen Sozialdemokraten wie ich, dass Sie der Sozialdemokratie viel zutrauen. Ich muss sagen, ich habe jedenfalls, solange ich aktiv war und vielen persönlichen Kontakt gehabt habe, die Überzeugung gewonnen, SPÖ und ÖVP haben unterschiedliche Wählerschichten, haben unterschiedliche Programme, aber stimmen überein darin, dass wir die Demokratie in Österreich schützen und verteidigen und die Menschenrechte hochhalten. Und wenn ich mich in dieser Analyse, in dieser Auffassung nicht irre, in dieser Analyse richtig liege, dann glaube ich ja doch, dass unsere Demokratie auf eine absehbare Zeit wirkliche Chancen hat, die beherrschende Regierungsform zu bleiben, obwohl ich weiß und obwohl Sie es auch wissen, dass die Demokratie nicht in Stein gemeißelt ist und dass die Demokratie eine so, ich vergleiche es immer mit einem starken Baum. Ein starker Baum hat ordentliche Wurzeln und der hält schon was aus und dem macht auch der Sturm und der Schnee nichts aus. Aber wenn Feuer im Wald ausbricht oder wenn die Borkenkäferplage überhand nimmt, dann wird der stärkste Baum unter Umständen gefährdet. Und auch unsere Demokratie, die hat gute Wurzeln in den letzten 75 Jahren bekommen, die hat Bewährungsproben abgelegt, die wird von einer doch breiten Gruppe Mitte links, Mitte rechts verteidigt und geschützt. Aber sie steht nicht unter Denkmalschutz, sie steht nicht unter Garantie. Und wenn die Kräfte rechts außen stärker werden und womöglich eine wirtschaftliche, krisenhafte Situation kommt, dann kann es kritisch werden. Das ist so meine Einschätzung, die ich auch meinen Kindern oder meinen Enkelkindern mitgebe, wenn sie mich fragen, du, wie sicher hältst du die Demokratie in Österreich? Ich halte sie für gut entwickelt, aber nicht für unzerstörbar. Und ich glaube, dass wir sogar Bündnisse über die Grenzen einer Partei hinausschließen müssen. Und dass es mir daher wehtut, wenn ich gewisse Allüren sehe von manchen Politikern, die glauben, sie allein sind der Staat und sie allein können und dürfen alles entscheiden. Wir brauchen ein breites Bündnis von Demokraten und von Menschen, die an einem demokratischen Sozialstaat und an einer gerechten Gesellschaft interessiert sind, um das Land stabil halten zu können. Und ein Unsicherheitsfaktor bleibt, die alle Risiken ausschließen oder bei der städtischen Versicherung versichern kann man die Demokratie leider nicht. So ungefähr sehe ich das.
Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich doch noch einmal der Anwalt der Teilnehmenden werden. Es war jetzt eine spannende Diskussion. Ich habe einiges gesammelt jetzt. Vielleicht noch zum Letzten. Wir haben ja dieses Diktum gehört, die Politik muss dem Recht, Entschuldigung, das Recht muss der Politik folgen. Wir haben uns in Österreich auch in den letzten Jahren über manches gewundert, was wir nicht für möglich gehalten haben und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Ungarn, in den USA und so weiter. Jetzt, ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, vielleicht ist weniger jetzt als Fragen, sondern primär als Statements. Es wurde die Frage der Bildung noch einmal stark gemacht. Die Sozialdemokratie war einmal eine Bildungsbewegung. Verbündete für ihre Ideen soll sie finden. Eine zweite Aussage, meiner Meinung nach hat Bildung immer noch einen zu geringen Stellenwert. Und auch eines ging in die Richtung, dass anders gesehen jetzt Bildung quasi oft ein Eintrittstor in bestimmte Möglichkeiten beruflich oder auch gesellschaftlich sind, was aber nicht für alle dann in gleichem Maß erreichbar ist. Das war mal der Bereich Bildung, der genannt wurde. Dann ein Statement gleich am Anfang. Vielleicht ist die große Herausforderung für die neue soziale Frage keine theoretische, sondern eine praktische, nämlich dass ihre Beantwortung viel komplexer ist als die alte soziale Frage und ein großer Teil der Bevölkerung nicht in der Lage oder nicht bereit ist für diese Komplexität. Ich setze da dieses geniale Wort, den genialen Satz von Paul Michael Zulehner dazu: Die Gesinnung erstickt am Weg zur Tat in einem Dschungel an Ängsten. Also diese Komplexität, glaube ich, ist auch ein wesentlicher Faktor für die Ängste, für die Nichtüberschaubarkeit des eigenen Lebens und der sozialen Situation. Dann ein Statement: Manche meinen, dass die Sozialdemokratie heutzutage nur eine Chance hat, wenn sie wieder radikal sozialdemokratisch handelt und sich nicht an Populisten und Rechte anbiedert. Wie sehen Sie das? Vermutlich an beide gedacht, aber ich glaube, diese Diskussion wird innerhalb der Sozialdemokratischen Partei Österreichs schon längere Zeit geführt und nicht nur dort. Demokratie will die Mitsprache jedes Bürgers ermöglichen. Damit die Beiträge der Bürger konstruktiv und sozial sein können, brauchen sie Befähigung zu solchen Denken und Handeln. Auf welche Art und Weise kann diese Befähigung Ihrer Meinung nach geschehen? Ich würde jetzt einmal sagen, eben durch die vorher schon angesprochene Bildung. Bildung ist ein wichtiges Element an der Stärkung solidarischen Handelns, als Unterfütterung solidarischen Handelns. Nicht das einzige, aber ein wichtiges Moment. Dann Rechte und Verantwortung in der Erziehung zu integrieren und sich im Zusammenhang, Rechte und Verantwortung in der Erziehung zu integrieren und sich in integrieren. Ja. Respektieren die Würde von jedem Wesen, der natürlichen Umwelt und der urbanen Strukturen. Solche Prinzipien sollten im Grunde der zivilisierten Formation, also Bildung von jedem Menschen sein, sowie auch von jeder politischen Administration. Ich würde sagen, ich gebe dir jetzt gesammelt wieder und wenn Sie dann noch reagieren wollen auf einen oder anderen Aspekt, ist das gut. Das haben wir schon. Also die Gesellschaft fällt nicht nur in arm und reich, sondern auch in gebildet und schlecht gebildet auseinander. Also das Thema Bildung zieht sich durch die Wortmeldungen durch. Meiner Meinung nach ist der persönliche Egoismus unserer heutigen Gesellschaft so stark ausgeprägt, dass Solidarität immer weniger an Bedeutung verliert. Dies scheint mir sowohl für die Sozialdemokratie als auch für die katholische Kirche ein Grundproblem zu sein. Dann noch einmal etwas. Es gilt, Verbündete zu finden, gegen Populismus, gegen Mythenbildung, gegen Stereotypen. Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle. Schulen, Universitäten, Wissenschaft. Ja, man sieht, dass wir in einer Bildungseinrichtung hier uns bewegen. Ein klares Plädoyer. Für mich ist nichts besser vereinbar als Sozialdemokratie und Christentum. Dann Kirchen, Religionsgemeinschaften haben eine klare Position zu Klimafragen, Migration, Gleichheit, Gerechtigkeit, Arbeit. Sie müssen verstärkt einbezogen werden. Ebenso Bildungseinrichtungen der Parteien, NGOs, gesetzgebende Körperschaften, Gemeinden, Länder, Medien. Ja, so viel als Spektrum, ein Blick auf das Spektrum der Wortmeldungen per Chat. Ich habe jetzt da noch eines: Bildung zu Solidarität, Universalität, Vielfalt scheint mir dringend notwendig. Ja, so ein Stimmungsbild aus dem Online-Lernraum. Vielleicht wollen Sie, Herr Dr. Fischer, da noch etwas aufgreifen oder so eine Art Schlusswort geben.
Also ich finde das alles sehr spannend. Ich habe mir meine Uhr hergelegt und war der Meinung, wir haben 90 Minuten, die haben wir jetzt schon überschritten. Also wenn das so ist, dann muss ich wirklich Disziplin üben. Erstens, ich freue mich, dass das Thema Bildung einen so großen Stellenwert bei unseren Mitdiskutanten und Freunden, Freundinnen hat, weil Bildung wirklich ein Teil der Grundchancen einer Gesellschaft ist. Und wenn wir die Bildungschancen wirklich gut verteilen und optimieren, tun wir allen Politikbereichen Gutes, der Sozialpolitik und der Wirtschaftspolitik und der Arbeitsmarktpolitik und der Außenpolitik und so weiter. Also das Bekenntnis zur Bildung nehme ich gerne auf. Der Satz, dass Sozialdemokratie und Christentum gut vereinbar sind, den höre ich auch gerne, weil ich habe mich wirklich seit meiner Studentenzeit immer mit dem Verhältnis zwischen Sozialdemokratie und Christentum beschäftigt. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich ein wirklich sehr gutes und freundschaftliches und auch privates Verhältnis zu Kardinal König hatte. Und da war immer messbar, wie er auch die Regierungspolitik von Kreisky beurteilt und sich Sorgen gemacht hat, dass man da erzielte Fortschritte nicht gefährden soll, Stichwort Fristenlösung und so weiter. Das waren heikle Themen, aber die haben wir eigentlich hinter uns gelassen. Und wenn ich heute auf unsere Welt blicke und auf die großen Probleme der Welt, ob das Hunger ist, ob das Bildung ist, ob das Umwelt ist, ob das Frieden ist, ob das Rechtsstaat ist, das sind lauter Themen, wo Christentum und Sozialdemokratie eigentlich parallele und ähnliche Auffassungen haben, und das soll man auch laut sagen. Das ist ja keine Schande. Das stärkt uns und das stärkt unsere Glaubwürdigkeit. Das unterstütze ich sehr. Und ansonsten will ich jetzt doch, weil ich sehr viel Redezeit, glaube ich, in Anspruch genommen habe, jetzt dem Kollegen Zulehner noch genügend zeitlichen Aktionsradius lassen. Aber bin sehr froh über die Zusammenfassung, die Sie formuliert haben, und unterstütze das Bekenntnis zu Bildung und zu Solidarität.
Ja, es ist auch von mir jetzt so als Schlusswort gedacht. Ich möchte lieber eine Begebenheit erzählen, und zwar noch einmal zu der Frage: Kann man in einer Zeit wie heute, die vielleicht auch von Ängsten besetzt ist, jemanden gewinnen, seine Grundhaltung zu verändern? Ja, das ist, halte ich, also gibt Konversionsforschungen, das große Thema auch der Theologie ist Veränderung des Menschen, Metanoia, ein anderer, menschlicherer Mensch zu werden, das gehört zum Grundprogramm des Evangeliums. Und da ist mir Folgendes passiert. Ich sehe eine Frau Helga Beranek übrigens auch hier sitzen im Bildschirm. Ich weiß nicht, ob Sie verwandt sind mit dem Pfarrer Beranek, dem Markus, der bei mir studiert hatte. Der war Pfarrer in Korneuburg. Und als dann sozusagen die vielen schutzsuchenden Menschen, auch aus Afghanistan, unbegleitete Flüchtlinge nach Österreich kamen, hat er dort eingerichtet in der Pfarrgemeinde, auf dem Boden der Pfarrgemeinde, ein Haus, wo er 16 solche junge Afghanen aufgenommen hatte. Die waren rundum betreut, es mussten immer mehrere Leute dabei sein. Das war offiziell sehr gut gestaltet. Und dann hat er mir erzählt, sie wollten ein zweites Haus jetzt dann eröffnen, weil das erste so erfolgreich war. Und sie mussten da die Erlaubnis in der Stadtregierung von Neuburg kriegen. Und da war ein FPÖ-Stadtrat, der ganz vehement dagegen war. Ja. Und dann eines Tages trifft der Markus Beranek den Herrn Stadtrat Fritz auf der Straße und sagt: Du, weißt du was, könntest du nicht einmal dir die Zeit nehmen, besuch doch diese jungen Leute und lass dir mal ihre Geschichten erzählen. Und siehe da, das Wunder geschah. Ich glaube, das Wunder geschah, dass der bereit war, dorthin zu gehen. Ja. Und dann, ich habe mir das selber auch erlebt, ich war dort sehr gut im Kontakt und habe dasselbe erlebt, wie das Erzählen auf mich gewirkt hat. Dann erzählen die jungen Afghanen diesem Stadtrat von der FPÖ, der eine ganz geharnischte Politik gegen ein weiteres Haus gemacht hat, ihre Geschichte. Und das hat den Stadtrat dann so beeindruckt, dass er bei der nächsten Abstimmung dafür gestimmt hat. Und dann war das für mich eine sehr klare Geschichte. Es ist möglich, dass man sich ändert, wenn man, und das ist es der springende Punkt, und da frage ich mich auch, ob wir das genug in die Wege leiten können, wenn wir Gesichter und Geschichten hören, Gesichter sehen und Geschichten hören. Da gibt es sehr viel Forschung heute, interkommunikative, wie Ängste vor Fremden abgebaut werden. Und dann sagen sie, setz dich auf einen Stuhl den anderen gegenüber und schau dem nur lang genug in die Augen. Und du wirst sehen, du wirst am Schluss, wenn du fertig bist, keine Feindschaft diesem anderen gegenüber mehr haben. Also Gesichter und Geschichten. Und ich frage mich, ob da wir nicht als Kirche, wo wir so viele Begegnungen schaffen können, auch bei Menschen wirklich auch ein neues Gespür für jene, die unter die Räder kommen, schaffen könnten. Und das wäre, glaube ich, ein enormes politisches Kapital, übrigens für alle Parteien, die sich Gerechtigkeit auf das Schild geschrieben haben, also für die Sozialdemokratie, wenn die christlich-soziale sind, dann auch für sie. Ja? Und ich glaube, ganz um Solidarität kommen alle politischen Parteien, wenn sie die Zukunft offen halten wollen, nicht mehr herum. Also ich würde sehr viel darauf setzen, wenn es uns zusätzlich zur Bildung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Ausbau des Sozialstaates, um solche Sicherheitsnetze zu schaffen, wenn wir keine Angst haben vor fremden Kulturen, wenn wir die Begegnungen mit Fremden, mit Gesichtern und Geschichten schaffen könnten, dann würden wir, glaube ich, schon kulturell einen Sprung nach vorne kommen. Also meine persönliche Erfahrung, die ich habe, was ich auch meinen Studierenden, wenn ich kann, immer wieder ermöglichen möchte, trefft Leute, begegnet. Wir hatten am Montag eine Konferenz, da war einer aus dem Lager Kara Tepe dabei, der als NGO-Mann aus der Steiermark da unten arbeitet. Er sagt, die Frau Stemberger, als die dort unten war, der Bischof Klettler, als sie dort waren, die sind als Bekehrte zurückgekommen. Die machen sich jetzt stark und sagen, liebe Österreicher, seid solidarisch mit uns und bittet doch in aller Freundschaft und in aller Klarheit die politisch Verantwortlichen, jetzt doch Menschen aufzunehmen. Und wo immer Sie Leute treffen, erzählen Sie diese Geschichten, schauen Sie, dass es Bilder gibt. Ich glaube, das ist eine sehr starke Methode, auch hier Solidaritätsbereitschaft in der Bevölkerung zu stärken.
Ja, vielen Dank.